Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Im Winter kann es schneien. In den zurückliegenden Jahren ist das zwar etwas seltener vorgekommen, aber es kann eben passieren. Und wenn es dann passiert, nun ja, dann gibt es Konsequenzen. Schlägt das schnell auf unsere Mobilität durch, bleiben hin und wieder Züge stehen oder fahren gar nicht erst los, gibt es auf den Straßen Probleme. Genau das ist heute wieder so passiert, allerdings mit Ansage. Wir berichten gleich am Anfang darüber, denn es hat erhebliche Konsequenzen gegeben. Unter anderem haben wir dann noch die folgenden Themen. Diskussionen um Lockdown, bevor Mitte der Woche die Bundeskanzlerin wieder mit den Regierungschefs und Chefin der Länder redet. Leben mit dem Virus oder ohne, darüber wird gestritten. Die SPD sucht die Themen für die Zukunft und dann gibt es weiter Proteste in Myanmar und am Ende schauen wir natürlich wie immer in die Kommentarspalten von morgen. Wir beginnen mit dem Schneesturm. Vor allen Dingen im Norden Deutschlands hat nicht so sehr der Schnee, aber vor allen Dingen der Wind dafür gesorgt, dass es einigermaßen schwierig wurde. Ludger Fittgau hat den Überblick über Deutschland.
Der Bahnverkehr ist in weiten Teilen Nord- und Nordwestdeutschlands sowie in den Mittelgebirgen nördlich des Mains eingestellt oder stark beeinträchtigt. Wer heute etwa von Hannover mit dem ICE ins Rhein-Main-Gebiet wollte, hatte meist schlechte Karten, wie der Norddeutsche Rundfunk berichtete.
Wir wollten eigentlich nach Frankfurt, an Frankfurter Flughafen, um dann nach Kroatien zu fliegen. Aktuell, ja, geht gar nichts.
Wenig ging bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag, etwa auf der A7, in den sogenannten Kasseler Bergen. Viele Lkw blieben auf der glatten Autobahn liegen. Mehrere hundert Blechschäden aufgrund spiegelglatter Straßen wurden bereits Sonntagmittag gemeldet. In Ostwestfalen verzeichnete der Westdeutsche Rundfunk mehrere Verstöße gegen das Fahrverbot, das für Lastwagen ab 7,5 Tonnen heute bis 20 Uhr verhängt wurde. Wer im westfälischen Münster für Montagmorgen einen Corona-Impftermin hat und wegen der Wetterlage nicht rechtzeitig in die Halle Münsterland kommt, kann sich am Dienstag impfen lassen, teilte die Stadt Münster laut WDR mit. Am Maschsee in Hannover war heute Skilanglauf möglich, Radfahren in der niedersächsischen Landeshauptstadt oder auch in Kassel war keine gute Idee.
Man muss ja aufpassen, es ist sehr glatt, auch mit dem Fahrrad, ja.
Ähnliches gilt für das Ruhrgebiet, für weite Teile Nord- oder Mittelhessens oder auch für Thüringen. In einzelnen Landkreisen, vor allem in den Mittelgebirgen, ist für morgen früh bereits der Präsenzunterricht an Schulen abgesagt, wo er trotz der Corona-Pandemie noch stattfand, etwa im Werra-Meißner-Kreis in Osthessen. Der Eisregen, den es am Sonntagmorgen noch immer wieder vom Niederrhein über Ostwestfalen bis nach Südniedersachsen oder Osthessen gab, hat sich zumindest in Hessen im Laufe des Nachmittags weitgehend verzogen. In der Nacht zum Montag verlagert sich das Unwetter zunehmend Richtung Südosten. Nordbayern, Thüringen oder Westsachsen können von starken Schneefällen betroffen sein. Neuschnee wird in den genannten Regionen in Höhe von bis zu 40 Zentimetern fallen. Im deutschen Küstengebiet ist auch noch am Montag mit Sturmböen bis zu 80 Stundenkilometern zu rechnen. Weitere Einschränkungen beim Fährverkehr, etwa auf die ostfriesischen Inseln, sind also einzuplanen. Doch der Wintereinbruch brachte auch vielerorts zusätzlich zu Corona nicht nur Komplikationen mit sich. So genossen etwa in Osnabrück viele Menschen das seltene Winterwetter bei Schlittenfahrten oder Schneeballschlachten, beobachtete der Norddeutsche Rundfunk.
Das Wetter ist wunderbar, ja. Also wir genießen das gerade ein bisschen kurz in die Stadt zu gehen.
Großartig, ich finde das fantastisch, dass man einfach rausgehen kann, Sonne und Schnee und Wind genießen. Die Kinder kennen das ja zum Teil nur noch aus dem Fernsehen.
Angesichts des andauernden Winterwetters ist am Montagmorgen allerdings im Berufsverkehr der Ballungsräume, vor allem im Nordwesten, in der Mitte und im Südosten Deutschlands, mit Problemen zu rechnen. Empfohlen wird, morgen früh auf jeden Fall früh aufzustehen und sich darüber zu informieren, wie der Straßenzustand ist oder ob Busse und Bahnen fahren. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer rät gar dazu, gleich zu Hause zu bleiben. Der Wintereinbruch soll nicht so schnell vorbei sein. In den kommenden Tagen wird in vielen Teilen des Landes mit Dauerfrost gerechnet. Örtlich soll es bis zu minus 20 Grad kalt werden.
Das war der Bericht von Ludger Fittgau. In der Wochenmitte, ich habe es gerade gesagt, werden die Regierungschefs und Chefinnen der Länder wieder mit der Bundeskanzlerin zusammensitzen. Die Zahlen der Infizierten sinken zwar in Deutschland, das ist erstmal eine erfreuliche Nachricht, aber viele sagen, sie sinken nicht so stark, wie sie eigentlich sinken müssten. Und genau deshalb macht es das schwierig. Was kann gelockert werden? Kann überhaupt irgendetwas gelockert werden? Oder ist das möglicherweise zu früh, auch angesichts der Mutante, von dem keiner so genau weiß, wie sehr sie denn schon wütet? Also, wie kann man die Menschen bei der Stange halten und was muss diese Woche passieren? Einen kleinen Ausblick und Rückblick wagt Theo Gers.
Mittwoch wird es erst entschieden. Aber seit Tagen zeichnet sich ab, Bund und Länder dürften den Lockdown über den 14. Februar hinaus verlängern. Wirtschaftsminister Peter Altmaier warnt vor einem Überbietungswettbewerb beim Aufstellen von Lockerungsfahrplänen. Aber genau so einen Plan verschickt heute Thüringens rot-rot-grüne Landesregierung. Ihr schweben 4 Stufen vor. Wann Schulen und Kitas, Friseursalons, Geschäfte oder Gaststätten öffnen können, soll von der Dynamik des Infektionsgeschehens, der erreichten Impfquote oder der Auslastung von Intensivbetten abhängen. Altmaier wiederum hofft, spätestens an Ostern könne man wieder draußen sitzen und speisen. Wissend, dass dies Gastronomen, die jetzt am Beginn des 4. Lockdown-Monats stehen, frustriert, erinnert der Wirtschaftsminister vorsorglich daran, dass eine 3. Pandemiewelle unbedingt verhindert werden müsse. Die fiele dann nämlich in die Außensaison. Genau das will Altmaier der Branche aber ersparen. Auch Markus Söder, CSU, will besonnen handeln. Die Kombination aus Mutation und Lockerung könne gefährlich werden, warnt der bayerische Ministerpräsident. Ähnlich sieht es auch Olaf Scholz, der als SPD-Vizekanzler am Mittwoch dabei sein wird.
Es ist richtig, dass wir unverändert vorsichtig sein müssen. Es war richtig, dass wir Maßnahmen ergriffen haben, die die Infektion besser in den Griff bringen. Und wir sehen, das hat auch Erfolge. Aber wenn wir dann entsprechend vorsichtig bleiben, ist es auch wichtig, dass wir gleichzeitig über eine Öffnungsstrategie diskutieren. Das haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung verabredet. Und es ist wichtig, dass dies bei der Konferenz eine Rolle spielt.
Ein zweiter Konsens, der sich herausschält: Wenn gelockert wird, dann zuerst in den Schulen und Kitas. Wobei Britta Ernst, die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, sich im Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Blick auf den Zeitpunkt bedeckt hält.
Wir wünschen uns Lockerungen für den Schulbetrieb. Ob das der 14. Februar, 1 oder 2 Wochen später sein wird, ist im Moment ja noch nicht zu sagen.
Ministerpräsidenten wie Tobias Hans aus dem Saarland oder Stefan Weil aus Niedersachsen wollen den Schülern und damit auch den Eltern zumindest eine Perspektive geben. Ein einheitlicher Stufenplan, und zwar bundesweit einheitlich, obwohl das Schulwesen Ländersache ist, sollte es schon sein. Damit würden Schulen nach denselben Kriterien, aber wegen der regional unterschiedlichen Pandemielage nicht zum selben Zeitpunkt öffnen. Einen Stufenplan fordern auch Lehrerverbände und Gewerkschaften, wobei klar zu sein scheint, dass zunächst Kitas und Grundschulen wieder öffnen sollen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hält eine Öffnung von Schulen derzeit nur in Regionen mit geringen Infektionszahlen für sinnvoll. Eine flächendeckende Rückkehr dürfte verfrüht sein, obwohl das Homeschooling tiefe Spuren hinterlasse. Die Familien sind erschöpft, betont Karliczek. Bei der Normalisierung des Schul- und Kita-Betriebes würde nach ihren Worten eine frühere Impfung von Lehrerinnen und Erziehern helfen. Das aber sei nicht in Sicht, glaubt die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Britta Ernst, so wünschenswert Impfungen des Schul- und Kita-Personals auch seien.
Aber ehrlicherweise sind natürlich erstmal die impfberechtigt, die wirklich mit selber Risikofaktoren haben, sodass eine Krankheit für sie lebensgefährlich werden kann. Und es sind erstmal die dran, die mit Personen arbeiten, die erkrankt sind. Und das ist an den Schulen eben nicht so. Und deshalb, wer fordert, dass Gruppen vorgezogen werden, meint damit auch, dass andere nachrangig geimpft werden. Und mir machen jedenfalls die akuten Zahlen von Menschen, die sterben, sehr große Sorgen. Und das kann kein Anlass sein, hier zu einer Verschiebung zu kommen.
Solche Dinge regeln will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit einer neuen Impfverordnung, die morgen in Kraft treten soll. Vorgesehen ist unter anderem, Menschen unter 65 vorrangig mit dem Impfstoff von AstraZeneca zu impfen, sodass mehr von den anderen Impfstoffen für die Menschen über 80 bleibt. Anders als bisher sollen auch Krebskranke und Menschen mit schweren Lungenerkrankungen, schwerer Diabetes oder chronischen Leber- oder Nierenerkrankungen unabhängig vom Alter früher geimpft werden.
Das war der Bericht von Theo Gehrs, und hinzuzufügen ist vielleicht, dass es morgen dann auch neue Regeln geben sollen zu Corona und Schule. Das heißt, die Schulen können eigentlich unter strengen Regeln sicher arbeiten. Das ist ein Konzept, was morgen vorgestellt werden wird. Unser nächstes Thema. Alle Welt, auch wir haben es gerade getan, redet über Corona, und die SPD sucht ihre Themen. Denn im September wird gewählt, was im Moment aber noch nicht im Bewusstsein der Menschen ist. Die Sozialdemokraten kommen im Übrigen bisher nicht aus ihrem Umfrageloch heraus, und deshalb suchen sie die Zukunftsthemen, mit denen sie vielleicht doch den einen oder anderen wieder für sich begeistern können. Ganz einfach wird das nicht. Martin Polanski hat heute der SPD zugeschaut und zugehört.
Auftritt Olaf Scholz.
Die SPD ist die Partei des Fortschritts,
sagt der Kanzlerkandidat zum Auftakt der zweitägigen Klausur der SPD-Parteispitze. Das Ziel, Themen setzen für den anstehenden Wahlkampf, um endlich rauszukommen aus dem Umfragekeller, in dem sich die Partei schon so lange befindet. Walter Borjans, Mützenich, Klingbeil, Esken, das ganze Führungspersonal steht in einer Reihe an der Seite von Olaf Scholz, um Geschlossenheit und Zuversicht auszustrahlen. SPD-Parteichefin Saskia Esken.
Wir sind überzeugt, wir haben die besten Konzepte, wenn es darum geht, wie wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten wollen. Und wir haben mit Olaf Scholz den besten Mann, um diese Konzepte an der Spitze einer progressiven Regierung umzusetzen.
4 Themenfelder benennt Olaf Scholz. Bedeutungsschwer ist von, so wörtlich, Zukunftsmissionen für unser Land die Rede. Missionen, die sich vor allem auf die Wirtschaftspolitik dieses Jahrzehnts konzentrieren sollen. Ausbau der digitalen Infrastruktur, eine klimafreundliche Mobilität, eine moderne Gesundheitsversorgung, die auch innovative Medikamente fördert, und die große Zukunftsmission der Klimaneutralität des Industrielandes Deutschland.
Wer 2050 CO2-neutral wirtschaften will, nach über 200 Jahren industrieller Geschichte, die auf fossilen Ressourcen beruht hat, der muss die größte ökonomische und technologische Revolution in Deutschland zustande bringen, damit das in so kurzer Zeit auch geschieht. Wir haben dazu einen Plan, wir sind dazu bereit und wir können auch jedem sagen, dabei wird es gelingen, dass wir unseren Wohlstand sichern, weiter ausbauen und in 10, 20 und 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben.
Die SPD setzt auf ökologischen Umbau, will das Klimathema auf keinen Fall den Grünen überlassen. Gleichzeitig betont die Partei, wie wichtig ihr Wohlstand und Arbeitsplätze sind. Alles zusammenzubringen, steht aus Sicht der SPD für Fortschritt. Und diesen Fortschrittsbegriff will sie wohl auch im Wahlkampf betonen. Klassisch soziale Themen streift die SPD-Führung zum Auftakt der Klausur nur am Rande, betont, dass die Sozialdemokraten in der Bundesregierung Grundrente und Mindestlohn durchgesetzt hätten. Und in der Pandemie habe man soziale Verwerfungen verhindert. 8 Monate bleiben noch bis zur Bundestagswahl. Olaf Scholz steht nun vor der Herausforderung, gleichzeitig zu regieren und Wahlkampf auch gegen den Koalitionspartner Union führen zu müssen. Die zuletzt deutliche Kritik am Impfprogramm, das CDU-Gesundheitsminister Spahn verantwortet, gab einen ersten Eindruck. SPD-Spitzenkandidat und Finanzminister Scholz bemüht sich aber zu betonen, dass er die Regierungsarbeit voll im Blick habe.
Wir sind Regierung. Wir machen unsere Arbeit bis zum letzten Tag. Das ist unsere Verpflichtung gegenüber den Bürgern und Bürgern. Und das nehmen wir sehr, sehr ernst. Niemals wird diese Aufgabe hinter irgendeiner anderen zurückstehen.
Aber die Unterschiede zu den anderen will die SPD nun deutlicher machen. Ohne Schaum vor dem Mund, wie Olaf Scholz sagt. In der Hoffnung, dass die Fortschrittspartei SPD absehbar auch in der Wählergunst Fortschritte macht.
Martin Polanski informierte uns über die neuen Ideen bei der SPD. Auch die AfD stellt sich auf für die Bundestagswahl, zumindest in diesem Tage heute die AfD in Sachsen. Und man hat, anders als die anderen Parteien, einen Präsenzparteitag für notwendig und richtig erachtet. Da ging es dann natürlich nicht nur um die Listenplätze, man hat sich weiter im Konflikt mit dem Verfassungsschutz abgearbeitet. Alexander Moritz.
Die sächsische AfD ist klar auf Rechtskurs. Auf der Liste zur Bundestagswahl schickt die Partei fast durchgängig Vertreter des rechten Flügel ins Rennen. Dazu Brückenbauer ins Querdenken-Milieu, wie den wegen Unterstützung einer Corona-Leugner-Demonstration vom Dienst suspendierten Polizisten Steffen Janich und den Bundestagsabgeordneten Carsten Hilse. Er sieht die Corona-Politik der Regierung in einer Linie mit den beiden deutschen Diktaturen.
Mit dem Ermächtigungsgesetz vom 18.11. sind wir dieser sozialistischen Diktatur so nah wie niemals in der Bundesrepublik.
Die etwas gemäßigteren AfD-Mitglieder hatten den Schriftsteller Michael Klonowski ins Rennen um Platz 2 geschickt. Doch der musste seine Kandidatur nach mehreren Anläufen zurückziehen. Auf Listenplatz 2 landete stattdessen erneut Jens Mayer. Der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Richter wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft.
Andreas Kalbitz gehört für mich immer noch zur Partei. Wer in dieser Zeit nicht als Rechtsextremist diffamiert wird, der macht irgendwas verkehrt.
Anfang der Woche hatte der Verfassungsschutz auch die sächsische AfD als extremistischen Verdachtsfall eingestuft. Eine politische Entscheidung, wie bei der Stasi, so der Tenor auf der Parteiversammlung. Angeführt wird die Liste wieder vom Co-Bundesvorsitzenden und Görlitzer Bundestagsabgeordneten Tino Chrupalla. Er blieb unangefochten. Als erste Frau tritt auf Platz 7 die Bibliothekarin Barbara Lenk an. Die Reden der Kandidaten ähnelten sich. Angriffe auf die Regierung, andere Parteien, die Medien. Die Partei müsse Berlin zurückerobern. Einige Kandidaten leugnen den Klimawandel oder verharmlosen das Coronavirus. Gestern hatte Alexander Gauland in einem Grußwort den Rechtskurs quasi abgesegnet. Er appellierte an die Einheit der Partei und stärkte den bisherigen sächsischen Abgeordneten den Rücken.
Der Verfassungsschutz möchte uns zwingen, uns von sogenannten Radikalen zu trennen, um sein Platzrecht zu erringen. Doch, liebe Freunde, wenn wir die AfD an den Wünschen des Verfassungsschutzes ausrichten, ist das Experiment AfD gescheitert.
Das war Alexander Gauland im Beitrag von Alexander Moritz. Im Norden Indiens kann man die Auswirkungen des Klimawandels besichtigen. Dort ist ein Gletscher abgestürzt und er hat zu einer verheerenden Sturzflut geführt. Viele, viele Menschen sind vermisst. Bernd Musch-Borowska.
Unterschiedlichen Angaben zufolge werden noch bis zu 200 Menschen vermisst, darunter viele Mitarbeiter eines Wasserkraftwerks, das durch herabstürzende Fluten stark beschädigt worden ist. Weiter oben im Himalaya war am Morgen ein Gletscher abgebrochen und hatte im Dauli Ganga, einem Nebenfluss des Ganges, eine gewaltige Flutwelle ausgelöst. Hunderte Einsatzkräfte waren den ganzen Tag über im Großeinsatz. Auf Filmmaterial, das die Nachrichtenagentur Reuters verbreitete, war zu sehen, wie riesige Mengen Wasser die engen Felsschluchten herabstürzten. Eine gewaltige Wasserwand prallte auf einen der Dämme und brachte ihn zum Einsturz. Den Angaben zufolge wurde nicht nur das Wasserkraftwerk Rishi Ganga am Fluss Alaknanda zerstört, sondern auch eine weitere Anlage am Fluss Dauli Ganga. Viele Ortschaften entlang des Flusses müssen evakuiert werden. Durch die herabstürzenden Wassermassen am Oberlauf des Dauli Ganga dürfte es weiter unten am Fuße des Himalaya zu weiteren Erdrutschen und Überschwemmungen kommen. So wurden unter anderem die Bewohner von Rishikesh und Haridwar vor den Auswirkungen gewarnt. Warum der Gletscher abgebrochen ist, ist noch unklar. Schon seit Jahren warnen Wissenschaftler vor den Auswirkungen des Klimawandels. Sollte der Anstieg der CO2-Emissionen und der damit verbundene Anstieg der Erderwärmung nicht gestoppt werden, könnten die Gletscher im Himalaya bis Ende des Jahrhunderts weitgehend verschwunden sein, hieß es in einer vor knapp 2 Jahren veröffentlichten Studie des Internationalen Zentrums für Gebirgsentwicklung in Kathmandu.
Sie hörten den Bericht von Bernd Musch-Borowska. Auch eine Woche nach dem Putsch in Myanmar wächst der öffentliche Druck auf das Militär immer weiter. Das Internet und die sozialen Medien sind zwar teilweise gesperrt worden, aber trotzdem, die Menschen kommen am Wochenende zusammen und sie haben weiter demonstriert für die entmachtete Regierungschefin Lena Bodewein.
Nach einigen Tagen der Proteste von zu Hause sind die Menschen in Myanmar auf die Straße gegangen. Am Balkon auf Töpfe zu schlagen, genügt ihnen nicht mehr. Zehntausende marschieren schon den 2. Tag in Folge durch Yangon, die größte Stadt Myanmars. Lang lebe Mutter Su, rufen sie, oder nieder mit der Militärdiktatur. Rot gekleidete Demonstranten lassen rote Ballons steigen. Mönche halten Tafeln hoch, darauf ein rot gedruckter Dreifingergruß. Rot, die Farbe des Widerstands, und von Aung San Suu Kyis Partei NLD. Auch Passanten winken, jubeln, erheben die Hand zum Dreifingergruß. Das Zeichen des Widerstands, das die Filmreihe Die Tribute von Panem berühmt gemacht hat. In Thailand haben sie 3 Finger gereckt, in Myanmar tun sie es jetzt auch. Nun gehen sie auf die Straße, denn sie lehnen den Putsch ab, aus tiefstem Herzen und aus tiefster Not. Wir Arbeiterinnen führen sowieso schon harte Leben. Dann kam Covid-19. Als wir gerade wieder Hoffnung hatten, wieder arbeiten zu können, kam der 1. Februar, der Tag unserer Traurigkeit, der Tag des Putsches, erzählt diese junge Frau der Nachrichtenagentur Reuters. Aber wir sind nicht allein. Die nächste Generation verlässt sich auf uns. Und wir wissen, dass niemand in unser Land investieren wird, wenn es eine Militärdiktatur bleibt. Also schließen wir uns der Revolution gegen den Putsch an. Die Demonstranten singen, halten Lichter, vor allem aber Bilder von Aung San Suu Kyi, hinter Gittern oder mit Friedenstaube in der Hand. Manche halten ein durchgestrichenes Porträt des Machthabers Min Aung Hlaing. Und diese haben einige rituell verbrannt. Eine sogenannte Lennon Wall ist in Yangon aufgetaucht. Eine Mauer, an der jeder bunte Post-its mit Botschaften hinterlassen kann. die meisten auf Englisch, damit sie international über die sozialen Medien Verbreitung finden mögen. Neben »Rettet Myanmar« scheint ein Spruch besonders passend zu sein. »You messed with the wrong generation«. Ihr habt euch mit der falschen Generation angelegt. Diese Generation scheint einfallsreich, sie umgeht Verbote, findet Wege, technisch und organisatorisch, um die Proteste weiterzuführen. Und vor allem will sie ihre Zukunft nicht an die Vergangenheit verlieren.
Lena Bodewein informierte uns über Myanmar. Wir kommen jetzt zu Liechtenstein. Dort ist gewählt worden und die Wahl hat ein sehr überraschendes Ergebnis gebracht. Überraschend im Sinne von knapp. Ganze 23 Stimmen sind am Ende entscheidend oder vielleicht auch nicht. Dietrich Karl Meurer.
Mit nur 23 Stimmen mehr wurde die bürgerliche Vaterländische Union, VU, stärkste Kraft noch vor der bislang stimmenstärksten fortschrittlichen Bürgerpartei FBP. In Prozent erhielten beide Parteien allerdings das gleiche Ergebnis, 35,9%. Im 25-köpfigen Landtag des Ministaats erhalten beide Parteien, die bislang eine Koalitionsregierung bildeten, je 10 Sitze. Die liberale Oppositionspartei, die Unabhängigen, scheiterte an der 8%-Hürde. Die von ihr abgespaltenen Demokraten pro Liechtenstein kommen im neuen Landtag auf 2 Sitze, die grün-alternative Freie Liste auf 3. Der Anteil der Frauen im Landtag stieg deutlich, von 12 auf 28%. Offen blieb zunächst, wie sich das Wahlergebnis auf die Bildung der fünfköpfigen Regierung auswirken wird. Sie wird vom Parlament vorgeschlagen und vom Fürsten ernannt. Nachdem im Vorfeld der Abstimmung der Kandidatin der FBP große Chancen eingeräumt wurden, die erste Frau an der Spitze einer Regierung Liechtensteins zu werden, dürfte es nun auf den Kandidaten der VU hinauslaufen. Das endgültige Ergebnis liegt noch nicht vor. Das Fürstentum ist eine konstitutionelle Erbmonarchie und hat laut Verfassung 2 Souveräne. Zum einen das Volk mit dem gewählten Parlament und direktdemokratischen Möglichkeiten und zum anderen den Fürsten. Er kann die Regierung und das Parlament auflösen sowie Volksentscheide außer Kraft setzen.
Das war der Bericht von Dietrich Karl Meurer. Und jetzt, kurz vor Ende der Sendung, haben wir natürlich noch den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Martin Schaller hat das für uns. Bitteschön.
Das nächste Gespräch zwischen Bund und Ländern zur Corona-Politik ist zwar erst für Mittwoch angesetzt, viele Zeitungen haben aber schon ihren eigenen Corona-Gipfel eröffnet. Sie formulieren ihre Erwartungen, Forderungen und Einschätzungen, so auch die Ludwigsburger Kreiszeitung. Niemand kann ernsthaft erwarten, dass die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten am Mittwoch ein Ausstiegsdatum verkünden. Dazu ist die Lage weiter viel zu ernst. Aber eine verbindliche Lockerungsperspektive, was bei bestimmten Infektionswerten wie geöffnet wird, die sollte man erwarten. Angela Merkel selbst hatte diese Überlegung kürzlich ins Spiel gebracht. Nun muss sie sich daran messen lassen. Der Kölner Stadtanzeiger wünscht sich die Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten verbunden mit einer geänderten Impfstrategie. Lehrkräfte und Kita-Personal sollten schneller als bislang geplant geimpft werden. Wenn wir Menschen abverlangen, zum Wohl der gesamten Gesellschaft Risiken einzugehen, und was anderes ist der Unterricht mit vielen Schülern in einem Klassenraum in der Pandemie, dann müssen wir ihnen helfen, diese zu minimieren. Das wäre erstens nur fair und hilft zweitens nicht nur den Betroffenen, sondern auch den Eltern und Schülern. Und der Münchner Merkur hat ebenfalls bereits feste Vorstellungen von den Ergebnissen der Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Politik. Leichte Lockerung, symbolische Schritte. Wer, sei es drum, Friseure bald öffnet, schafft gewiss keine neuen Hotspots, gibt aber ein Stück Alltag zurück. Weit riskanter wäre der virologische Blindflug, Schulen eilig zu öffnen, am Ende gar ohne lückenlose Testkonzepte. Weiteren Druck aus der Debatte kann ein kluger Zeitplan nehmen. Die Politik sollte jetzt klare Öffnungsperspektiven an Zahlen und nicht an Zeitpunkte koppeln. Nach Den Haag. Dort hat der Internationale Strafgerichtshof sich für zuständig erklärt, Ermittlungen in den Palästinensergebieten zu führen. Die Badische Zeitung lobt, der Strafgerichtshof hat nach über 6-jährigen Beratungen endlich entschieden, Verfahren wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den seit 1967 von Israel besetzten palästinensischen Gebieten zu eröffnen. Ein großer Fortschritt. Und wichtig, die Entscheidung des Gerichts ist nicht einseitig gegen Israel gerichtet. Diesen Aspekt greift auch die Süddeutsche Zeitung auf. Israel hat als Besatzungsmacht in den palästinensischen Gebieten unabhängige Ermittlungen zu befürchten. Denn Vergehen ihrer Soldaten werden nicht immer geahndet.
Aber auch die radikal-islamische Hamas, die aus dem Gazastreifen mit Raketenangriffen Israel terrorisiert, muss mit Ermittlungen rechnen.
Dankeschön, das war Martin Schaller. Hier folgt jetzt das Sportgespräch. Ich wünsche Ihnen wie immer eine angenehme Nacht und sage bis demnächst. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Tschüss.